Vater, ich danke dir, dass wir das so singen dürfen, dass du wirklich der Große bist, dass du der Großartige bist. Danke, dass wir das heute feiern dürfen und nicht nur hier, sondern an jedem Ort, wo Gottesdienst gefeiert wird, an jedem Ort, wo sich Menschen in deinem Namen versammeln, feiern wir, dass du groß bist, dass du der Großartige bist, dass du alles überwunden hast, dass du den Weg freigeräumt hast, dass wir hier sein dürfen, uns versammeln dürfen, um dich anzubeten, um dir Danke zu sagen. Du bist der, der uns willkommen heißt. Du hast uns in diesem Leben willkommen geheißen. Du wirst uns in der Ewigkeit willkommen heißen. Und wir wollen so wirklich stark werden im Glauben, im Schauen auf dich, Herr. Du hast alles das, was wir brauchen, um in diesem Leben gut durchzukommen. Du hast alles das, was wir brauchen, um in die Ewigkeit gut hineinzukommen. Du hast alles das, was wir brauchen, um mit dem fertig zu werden, was in dieser Welt uns begegnet. Du bist der, der uns reich beschenkt hat und du bist der, der uns heute reich beschenkt und der uns auch morgen reich beschenken wird. Du weißt, was wir brauchen und du gibst uns das heute Morgen, du gibst uns das morgen, du gibst uns das in jedem Moment, wo wir so mit dir unterwegs sind. Danke, Herr. Amen. Amen. Zunächst mal ein Akt der Befreiung. Genau, macht mal die Fenster auf, dass frische Luft reinkommt. Das ist etwas Wohltun. Das haben wir heute Morgen auch gemacht, als es geregnet hat und der Regen aufgehört hat, haben wir so die Fenster aufgemacht, dass so ein bisschen Durchzug hineinkommt. Endlich Ferien. Amen. Ja, alle die das jetzt sagen können, die sind schon weg. Die Ranger sind heute Morgen, sind schon nach Budapest gefahren, waren dort zum Eurocamp. Wir hoffen und beten für sie, dass sie eine richtig gute Zeit haben. Und alle die noch in Urlaub fahren, denen wünschen wir auch so gotteskräftigen Segen. Und Urlaubszeit ist auch eine Zeit, wo Gäste da sind. Und ich habe schon so ein paar Gäste vorhin noch gesehen. Schön, dass ihr da seid, aus nah und fern, teilweise wieder in die alte Heimat, hätte ich fast gesagt, zurückgekommen seid. Vielleicht sehen wir uns ja öfter demnächst. Ihr kommt ja wieder nach Bayern, habe ich Leuten hören. In die Gegend, nicht hier, sondern in das nördliche Bayern, in das fränkische Bayern. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich muss eins kurz erzählen. Meine Frau und ich, die Andrea, waren letzte Woche mit Kollegen von Ihnen, waren wir in Prag. Wir haben dort eine Stadtführung gemacht. Und die Stadtführerin kriegte damit, dass wir eben aus dem Freistaat Bayern kamen. Und wir hatten zwei Führungen, eine am Freitag und eine am Samstag. Und beide wussten, dass es im Freistaat Bayern zwei Regionen gibt. Franken und Bayern. Und sie wussten, und um die Sensibilität, und jetzt war diese Reisegruppe, die bestand tatsächlich mindestens zur Hälfte aus Franken und auch aus anderen. Ja gut, es gibt Bayern, es gibt Schwaben. Und sie hat das versucht zu respektieren. Das haben die beide echt stark gemacht. Und dann hat tatsächlich einer gesagt, er fühlt sich jetzt gerade nicht wahrgenommen, das war der aus Niederbayern. Gut. Es ist so eine Sache mit der Befreiung, die wir haben. Das kommt dann doch an manchen Punkten. Ich tue aber schön, dass ihr, Anna und Bries, dass ihr da seid. Und auch alle die jetzt mal so die Ferienzeit nutzen, um mal woanders hinzuschauen. Es ist einfach gut. Ich habe jetzt eine interessante Predigt. Ich hatte eigentlich etwas anderes für diese Tage vorgesehen. Vielleicht kann der Daniel mal das an die Wand schmeißen, genau. Aber als ich vor ungefähr, ich weiß nicht, es muss vor vier Wochen gewesen sein, zu Hause stand, kam mir so diese Frage hoch, muss ich eigentlich Angst vor der Hölle haben? Ja, ja genau, das ist eine klare Antwort. Und ich segne euch für den Rest der Woche. Und diese Frage kam hoch und es ist gut, wenn man diesen Fragen manchmal nachgeht. So, das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so eine Frage, ja, okay, was mache ich jetzt damit? Vielleicht bist du überhaupt nie so mit dieser Frage oder mit dieser Hölle, mit diesem Gedanken an Hölle oder auf Hölle oder vor Hölle mal so unterwegs gewesen. Und das Spannende an dieser Frage sind ja eigentlich, da schwingen ja zwei ganz große Begriffe mit, ne? Also Angst. Also nur, wenn man alleine über Angst nachdenkt, kann man schon sich ganz lange beschäftigen. Und das andere ist eben Hölle. Angst wäre so das, was vielleicht möglicherweise jeden von uns betrifft mit Hölle. Das ist vielleicht etwas, ja, für die einen tatsächlich etwas, ich sag mal, etwas Geistliches. Für die anderen ist es vielleicht das einfach, wenn sie Nachrichten hören und das mitbekommen, was in der großen, weiten Welt passiert. Das, was wir ja oft gar nicht mehr so mitbekommen, wo wirklich Menschen durch Höllen gehen, weil sie einfach versklavt sind, weil sie heimatlos sind, weil sie ausgebeutet werden, weil sie verfolgt werden, weil sie keine Perspektive haben, weil sie nicht zu dem stehen dürfen, was sie sind, was sie machen, was sie glauben, was sie tun. So, das sind zwei ganz große Begriffe, aber ich möchte trotzdem sie versuchen, heute Morgen zusammenzubringen. Und mein Wunsch ist, und das ist mir nochmal auch so in dem Nachhinein, warum überhaupt, was steckt hinter so einer Frage? Mein Wunsch ist, dass unser Glauben gestärkt wird. Mein Wunsch ist, dass du vielleicht auch wieder ganz neu nochmal darüber nachdenkst, wer ist eigentlich Gott für mich? Vielleicht bist du somit gar nicht so eng mit Gott unterwegs, aber dass unser Glauben gestärkt wird. Und dazu gehört auch, dass wir uns mit diesen Dingen, die, ja, jetzt geht das auch mit dem Fenster, genau, ja, dass wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, die uns vielleicht so ein bisschen schwammig sind. Denn Angst ist etwas, was, das haben wir, wenn es unsicher wird, wenn es etwas Unbestimmtes ist, wenn es nicht so klar zu fassen ist, dann haben wir Angst. Der Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard aus dem 19. Jahrhundert hat sehr bewusst unterschieden zwischen Furcht und Angst. Furcht ist etwas, was ich habe, vor etwas Konkretem. Also ich habe Furcht vor einer Schlange, die da rumläuft und vor der ich jetzt befürchten muss, dass sie mich beißt, die mich vielleicht anfallen will. Gut, kommt hier in Bayern und in Franken nicht so oft vor, kann aber vorkommen. Das ist Furcht, da habe ich etwas Konkretes vor Augen. Angst ist etwas, was ich habe Angst, das kann ich nicht so genau begreifen. Das ist so ein ganz tiefes Gefühl, was mich beschleicht. Angst vor der Zukunft, weil ich das nicht im Griff habe, weil ich nicht weiß, was da kommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir auch machen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind uns dessen nicht so bewusst, was uns so treibt, und dann schieben wir die Dinge so ein bisschen weg. Aber sich manchmal bewusst zu machen, wovor fürchte ich mich und warum empfinde ich Angst? Und mein tiefer Wunsch und mein Gebet ist, dass wir wirklich ausgerüstet werden durch das, was in der Bibel steht, durch das, was Gott hat, dass wir ausgerüstet werden für das Leben. Denn es gibt Dinge, die uns im Leben Furcht einflößen wollen und das auch tun. Das können materielle Dinge sein, das können Menschen sein, das können Fragen sein. Aber dass wir auch spüren, wir können auch mit Gott über diese Furcht reden und wir können auch mit Gott über das, was so unbestimmt in unserem Herzen ist. Das, was uns Angst macht, das, was wir nicht so genau greifen können. Da ist jemand in diesem Universum, der hat auch dieses für mich Unbegreifliche im Griff und im Blick. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir auch über solche Fragen nachdenken. Ich habe mal so drei Stationen, über die ich mit euch durchgehen will, das ist so mein Fahrplan für heute. Das eine ist, was sagt die Bibel über Hölle und was nicht. Das wird jetzt keine sehr ausführliche Exegese werden. Ich werde eine Bibelstelle gleich vorlesen. Dann möchte ich, was ist jetzt eigentlich mit der Angst vor der Hölle? Darauf möchte ich eine Antwort geben. Und dann die dritte Frage, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich in Bezug auf dem, was mein Leben bedrohen könnte? Und möchte gleich so einen Blick auf eine Bibelstelle werfen aus dem Buch der Offenbarung. Die ist für mich so eine ganz zentrale Stelle auch geworden, wo aber sich schon etliche auch ganz wichtige Fragen beantworten. Natürlich kann man das immer unterschiedlich beantworten, aber wo ich so Antworten daraus lese, die, glaube ich, eine ganz klare auch Orientierung geben. Und dann schließlich die Frage nach der Angst einfach nochmal zu stellen und wo stehe ich? Als ich über diese Frage nachgedacht habe, sind so Bilder in mir hochgekommen. Wir haben, wenn wir so über Hölle nachdenken, dann haben wir so bestimmte Bilder. Und ich glaube, dass viele Bilder, die haben so etwas Mittelalterliches. Ich habe mal so zwei Bilder mitgebracht. Das ist ein Bild, nicht ganz aus dem Mittelalter, ein bisschen später, aus dem 16. Jahrhundert. Das heißt, der Abstieg der Verdammten in die Hölle. Und da sieht man eigentlich sehr eindrücklich, wie die Verdammten nackt sind. Sie sind angekettet. Das sieht man. Sie sind irgendwie, sie haben so einen fürchterlichen Blick nach oben, wo man einfach spürt, sie wollen vielleicht, sie wissen, woher sie kommen. Sie schauen, und das ist nochmal wichtig, sie schauen auf Teufel und Dämonen, die da sind und vor denen sie ja flüchten, aber vor denen sie auch nicht flüchten können, vor denen sie so bedrängt werden. Also ganz viel, es sind Menschen da und es sind Teufel und Dämonen da. Und das Interessante ist, die Teufel und Dämonen haben die Menschen im Griff. Also dieses Bild heißt, die Verdammten, der Abstieg der Verdammten in die Hölle. Und dieses Bild legt also nahe, dass die Hölle ein Ort ist, wo der Teufel regieren wird und die Menschen plagen und peinigen wird. Und das drückt sich in dem zweiten Bild, das ich euch mitgebracht habe, noch einmal näher aus. Das ist zeitlich etwas früher. Das ist aus dem 15. Jahrhundert. Das heißt das jüngste Gericht. Und interessant da ist, dass eine Figur, die aussieht wie der Teufel, so mittendrin sitzt in dem Ganzen. Und dann kann man da eben Menschen sehen, die, das ist so auf der rechten Seite oben, die so in einem Bad sitzen und von außen so ein Teufel dort mit einem Dreizack so hineinsticht und die Leute plagt. Das ist das Bild, also auch hier wieder der Teufel, die Hölle ist ein Ort, wo der Teufel regiert. Und das ist das, was, glaube ich, so auch so im Kopf uns oft vorschwebt und warum wir vielleicht auch so ein bisschen dieses Nachdenken über Hölle irgendwie so ein bisschen wegschieben. Es ist ja alles klar. Ne? Es gibt in der Ewigkeit gibt es das neue Jerusalem, gibt es etwas, wo Gott herrscht, und auf der anderen Seite gibt es den Bereich, wo der Teufel und seine Dämonen herrschen über die Menschen, die dann verdammt sind. Ich möchte jetzt einen Bibeltext lesen aus Offenbarung 20, die Verse 9 bis 15. Und das ist eine etwas längere Passage, aber ich lese sie mal vor und ihr werdet merken, da werden sich einige Fragen auch zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, beantworten. Und ich lese aus der Hoffnung für alle Übertragung. Und da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete die Heere des Satans. Ein anderes Wort für den Teufel. Er selbst, der sie verführt hatte, wurde nun, also die Menschen, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen zu dem Tier und dem falschen Propheten. Das sind zwei Figuren aus der Offenbarung, aus der endzeitlichen Geschichte. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden, doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete die Heere des Satans. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten nicht, halt, ihr müsst mitkommen. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgetan. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Was für ein erbaulicher Text. Amen. Es ist so gut. Es ist gut, dass das Buch der Offenbarung auch weitergeht. Ich habe mal den ersten Punkt genannt. Was sagt die Bibel über die Hölle und was sagt sie auch nicht? Die Hölle ist ein Ort der Strafe nach dem Gericht. Die Hölle ist nicht das Totenreich, der Hades. Also es ist nicht das Reich, wo die Toten, wenn sie verstorben sind, hinkommen. Die Bibel, das Neue Testament, unterscheidet da ganz klar zwischen der Phase, zwischen dem physischen Tod und dem Gericht, wenn sie auferstehen werden und dann, das ist dieser Auszug, den wir gelesen haben, und dann vor Gott stehen und gerichtet werden. Das erste ist dieses Totenreich, ist uns auch kein Fegefeuer. Wir wissen nicht genau, was dort passiert. Wir wissen eigentlich noch nicht mal genau, wer da eigentlich alles hinkommt, ob das alle Toten sind oder ob ob die Gläubigen vielleicht doch schon ein Stück näher an Jesus ran sind und die anderen dort nur warten. Das wissen wir nicht, kann man nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber es ist zumindest ein Ort, wo die Toten sind und warten auf dieses eigentliche Gericht. Die Hölle, das ist der zweite, der ewige Tod. Das ist diese Passage, die wir gelesen haben. Das ist die Hölle. Und während das Totenreich etwas zeitlich Begrenztes ist, auch wenn das vielleicht schon sehr lange andauert, ist es zeitlich begrenzt, aber die Hölle, Gehenna, wird dort im Neuen Testament für gebraucht. Das ist der Ort, der ewiglich, ein ewig andauernder Ort. Der hat keine zeitliche Begrenzung. Die Hölle ist ewig. Deshalb auch, das ist der zweite, der ewige Tod. In Vers 10 heißt es dort, immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Von wem war hier die Rede in Vers 10? Vom Teufel. Und das bedeutet, und da komme ich gleich nochmal zu, die Hölle ist ein Ort, wo der Teufel gepeinigt wird. Die Hölle ist ein Ort, wo der Teufel gepeinigt und gequält werden wird. Manchmal meint man, der Feuersee würde bedeuten eine völlige Vernichtung. Das wäre dann quasi doch wie eine befristete Hölle. Ich kann das daraus nicht lesen. Ich sehe, dass das hier einen Ewigkeitsaspekt hat, zeitlich unbegrenzt ist. Ich verrate euch jetzt etwas. Ich werde Ende August in einer Adventsgemeinde predigen, der Sieben-Tags-Adventisten. Da wird das in Frage gestellt. Da wird gesagt, okay, wir glauben, dass die Hölle zeitlich begrenzt ist. Aber gut, was sagt die Bibel und was sagt die Bibel über die Hölle nicht? Also die Hölle ist ein ewig andauernder Ort. Sie ist ein Ort, wo der Teufel und seine Dämonen auch gequält werden. Und das ist deshalb wichtig, ich habe das hier nochmal zusammengefasst, die Hölle ist ein Ort der Qual. Ich komme da gleich nochmal, möchte das nochmal ein bisschen auch aus einer anderen Perspektive ausführen. Und wichtig ist, der Teufel wird dort nicht regieren. Er wird nämlich gequält werden. Deshalb wird er dort nicht regieren. Auch er wird gepeinigt werden. Es ist nicht so, wie in diesen alten Bildern suggeriert wird, dass es ein Ort ewiger Qualen und ewiger Herrschaft des Teufels. Das ist nicht das, was Offenbarung 20 sagt, sondern der Teufel wird besiegt werden. Wenn er nicht vollständig besiegt werden würde, dann hätte er ja hier immer noch einen Raum, wo er herrschen würde. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es ist ein Ort, wo der Teufel auch zur Strafe hinkommen wird. Mit anderen Worten, die Hölle ist im wahrsten Sinne des Wortes gottlos. Es gibt dort keine Spur von Gott. Ich habe das für mich vielleicht so formuliert, da wird es auch keine Bibel geben. Das Einzige, was es dort vielleicht von einer Bibel geben wird, ist Asche, weil Menschen das verbrannt haben. Es ist ein Ort, wo es nichts gibt, was in irgendeiner Weise noch zu Gott hinführen könnte. Es ist kein Ort, an dem Gott sich noch irgendwie zeigen würde. Diese Welt erscheint uns auch manchmal wie die Hölle. Und Menschen gehen durch die Hölle. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen. Der Heilige Geist ist in diese Welt ausgegossen worden. Da gibt es mehr als Spuren Gottes in dieser Welt. Da gibt es immer wieder Hinweise auf die Barmherzigkeit, auf die Gnade, auf die Liebe, auf die Kraft Gottes. Das alles wird in der Hölle nicht mehr sein. Ich habe das mal so formuliert, jemand hat das auch ähnlich beschrieben, der Mensch ist mit sich alleine. Der Mensch ist mit sich alleine. Wir sagen oft heute, wir können mit Gott beten und reden. Das fällt weg. Der Mensch hat nur noch sich. Er hat seine Vergangenheit und er hat das, wo er jetzt ist. Aber er hat keine Perspektive von Hilfe von außen. Der Mensch sitzt da und ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Vom Himmel heißt es, Jesus geht hin und bereitet uns irgendwelche Wohnungen. Ich weiß nicht, was dort vorbereitet ist, ob da nur noch öde ist. Oder ich will mir das auch gar nicht ausmalen. Aber der Punkt ist, es ist ein gottloser Ort. Und es gibt keine Perspektive, dass Gott jemals dort wieder hineinkommen wird. Das ist Hölle. Der Mensch mit sich alleine. Als Adam und Eva von dem Apfel genommen haben, war Gott immer noch da und blieb immer noch da. Menschen werden in der Hölle vielleicht Dinge oder Seelen werden in der Hölle Dinge tun, keine Ahnung, wie das aussehen wird. Es wird nie wieder einen Moment geben, wo Gott kommt. Durch den Garten Eden ist Gott durchgezogen, durch die Hölle wird Gott nicht durchziehen. Es ist ein Ort von Öde und Finsternis. Und vielleicht ist Ort auch schon viel zu viel gesagt. Und wir erleben teilweise, was passiert, wenn Menschen sich von Gott lossagen und die Dinge in die eigene Hand nehmen wollen. Wie schwierig das Leben dann wird. Aber hier ist die Perspektive eines ewigen Freiraums, wo Gott nicht sein wird und auch nie wieder hinkommen wird. Das ist Hölle. Mehr sagt uns die Bibel eigentlich nicht. Außer, dass es da vielleicht noch irgendwie heiß werden soll. Aber vielleicht ist es mehr diese Qual mit sich selber, die uns innerlich aufwühlt und richtig heiß werden lässt. Wenn der Mensch mit seinen Fragen und mit seiner Kraftlosigkeit alleine ist. Und es sind auch manchmal heute Menschen alleine unterwegs, einsam unterwegs. Scheint ja so eine Pandemie zu sein der Einsamkeit. Das ist Hölle. Du mit dir. Ich mit mir. Und dem Nachbarn geht es auch nicht viel besser. Der Mensch mit sich. Das ist das, was die Bibel über Hölle beschreibt. Wie ist es jetzt mit der Angst vor der Hölle? Ich habe jetzt zwei Gedanken formuliert. Das eine ist, ja, die Hölle ist schrecklich. Und niemand sage mir, da wo der Mensch nur noch sich selber hat, wird es am Ende gut werden. Das, was die Bibel beschreibt, und es gibt ein Bild von Albrecht Dürer, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, wo man genau das sieht. Die Menschen mit sich alleine. Auf diesem Bild von der Hölle, was Albrecht Dürer im 16. Jahrhundert dann gemalt hat, sieht man nur noch Menschen. Menschen, die übereinander herfallen. Die sich prügeln, die sich schlagen, die voreinander fliehen wollen. Er hat begriffen, genau das, der Mensch mit sich alleine. Und das wird schrecklich werden. Wenn Menschen mit sich alleine unterwegs sind. Und das kann uns Angst einflößen. Wenn keine Hilfe von außen mehr da ist. Ich bin die Tage durch den Westpark gelaufen und da fiel mir das erste Mal so eine Alarmsäule auf. So eine Säule, so eine Notrufsäule. Die steht da, glaube ich, schon ziemlich lange, aber mir fiel sie erst in diesen Tagen auf. Und ich habe mir gedacht, Ich hoffe, dass ich nie in so eine Situation komme, diese Notrufsäule zu gebrauchen. Aber es ist gut, wenn sowas da ist und wenn Menschen in Not sind, dass man dann weiß, da ist eine Säule, da kann ich hin. Ich habe vielleicht mein Handy nicht da oder irgendwas anderes, schafft das gerade nicht. Da ist ein Ort, da kann ich um Hilfe rufen und dann kommt auch jemand. Solche Notrufsäulen wird es in der Hölle nicht geben. Das wird schrecklich sein. Als ich vor zwei Wochen in der Holzstraße in der Gemeinde war, dort bei der Verabschiedung eines Pastors, bin ich auch durch den Westpark gefahren und kriegte mit, wie sich zwei Menschen so in die Haare kriechten und anfingen zu prügeln. Da standen schon ein paar Leute rum und dann kam auch die Polizei. Da hatte jemand um Hilfe gerufen. Wenn Menschen übereinander herfallen, wird es nicht gut ausgehen. Und ich müsste den Kürzeren ziehen. Das muss mir bewusst sein, wenn ich über die Hölle nachdenke. Das wird kein Spielplatz sein. Das wird keine angenehme Situation, wo dann endlich die Frage mit Gott geklärt ist und dann habe ich mich für die eine Option entschieden, ich lebe halt ohne Gott. Das ist eine furchtbare und schreckliche Option. Aber das Zweite ist mir genauso wichtig und vielleicht noch viel, viel wichtiger. Und ein bisschen geht das in die Richtung, wo Bodo uns auch letzte Woche hingeführt hat. Nein, ich kann sicher sein, dass ich dort nicht landen muss. Es ist eben nicht so, dass es eine Unsicherheit gibt am Ende, hat es gereicht oder hat es doch nicht gereicht? Habe ich irgendwann in meinem Leben mal falsch gebetet oder habe ich immer richtig gebetet? War es richtig, dass ich doch an der einen oder anderen Stelle mal zu Hause geblieben bin, weil ich einfach nicht konnte? Oder war es doch besser, dass ich mich jeden Sonntag in den Gottesdienst geschleppt habe? Und die Leute sagen, wow, du bist aber treu. Ich kann mir sicher sein, dass ich dort nicht landen werde. Und ich habe darunter geschrieben, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das muss ein Christ wissen. Wenn er die Bibel von vorne anfängt zu lesen, bis hinten durch, muss er das wissen. Ich bin ein Kind Gottes, weil ich an Jesus Christus glaube. Weil das, was ich dort lese, in mir Leben hervorbringt. Weil ich das spüre, dass das die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft der Auferstehung für mich persönlich gilt. Egal, was letzte Woche gewesen ist, egal, was kommende Woche sein wird, er hat seinen Sohn gegeben, weil er mich und dich liebt. Das macht Sicherheit aus, nichts anderes, nichts anderes. Nichts, ich racker mich hier ab und ich bin so toll im Lobpreis und ich bin so toll in meiner Kleingruppe, wie ich sie leite und die wächst und sie gedeiht und sie sprüht. Das ist alles gut. Das ist alles Ausdruck von Segen und Gottes. Das ist alles okay. Aber das, was mich in den Himmel bringt, ist das Kreuz. Und ist meine Antwort auf dieses Kreuz. Das gibt mir die Sicherheit. Das muss ich als Kind Gottes einfach wissen. Das ist meine Sicherheit und meine Garantie. Und dafür hat Gott gesorgt. Und ich komme zu der letzten Frage. Wo stehe ich? Ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben Angst. Wir haben Angst vor dem Unbestimmten, vor dem Unsicheren. Wenn ich nachts durch einen dunklen Raum gehe oder durch einen dunklen Park gehe, dann habe ich Angst. Was könnte mir vielleicht etwas passieren? Aber die Botschaft der Bibel ist, wir können diese Angst überwinden, weil da jemand ist, der das Unsichere, der das Unbestimmte, der das Unsichtbare, der das Nicht-Wahrnehmbare im Griff hat und im Blick hat. Der Gott dieses Kosmos, der all das geschaffen hat, Der hat nicht nur die sichtbare Welt im Griff und im Blick, sondern auch die unsichtbare. Das lässt mich meine Angst überwinden. Und vielleicht muss ich mich dieser Angst erstmal stellen. Vielleicht muss ich dieser Angst erstmal sagen, herzlich willkommen in meinem Leben. Ja, klingt ein bisschen seltsam, aber manchmal muss man dem so bewusst gegenübertreten. Muss sagen, ja, da bist du halt in meinem Leben. Aber da gibt es noch jemanden, der ist größer. Du bist immer noch da, liebe Angst, aber es gibt jemanden, der ist größer. Du wirbelst immer noch meine Gedanken durcheinander, aber da ist jemand, der ist größer. Du machst mir immer noch Unfrieden, du lässt mich nachts wach werden, aber da ist immer noch jemand, der ist größer. Und dann kommt der Moment, wo irgendwann auch die Angst geht. Ich bin in Gottes Hand. Mir kam eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben vor. Das muss irgendwie gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich da noch in den Kindergarten gegangen bin oder ob ich in die Grundschule. Jedenfalls, wir waren auf dem Weg in unserem Dorf an der Schule, an der Kirche vorbei. Und da gab es so eine geteerte Fläche und da gab es eine Vertiefung. Und irgendein Freund meinte mal, also wenn man auf diese Vertiefung tritt, dann kommt man in die Hölle. Und zwar, ich glaube, er meinte sofort, also nach dem Motto, dann öffnet sich der Asphalt und man landet dann 3 Stockwerke tiefer. Ich bin dann tatsächlich später mal auf diese Vertiefung gegangen. Weil ich mir dachte, mein Leben liegt irgendwie, ist das jetzt gesichert. Und ihr merkt, das, was da jemand sagt, und vielleicht ist das ja so ein bisschen das, was in mir drin liegt, das, was Leute sagen, ich nehme das auch erstmal ernst. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv an manchen Punkten. Aber ich habe irgendwann gesagt, ich trete jetzt auf diese Stelle, ich glaube das jetzt nicht. Ich stehe heute hier. Ich weiß nicht, ob es die, ich glaube, dieses Loch hat man mittlerweile weggemacht. Aber das sind manchmal so die Dinge, die treiben uns so. Und ich möchte dir sagen, Angst ist ein absolut schlechter Motivator. Ich bin in Gottes Hand. Und ich möchte es nochmal so formulieren, mich zieht die Liebe Gottes zu ihm. Die Liebe Gottes zieht mich zu ihm. Nicht die Furcht vor der Hölle. Nicht die Furcht vor der Hölle. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zieht mich zu ihm. Ich möchte diesen Gottesdienst, diesen Gott kennenlernen. Das, was ich von ihm kennengelernt habe, das ist gut. Das ist ein ewig gültiges Ja zu mir. Es gibt manchmal Geschichten, und die meiner Oma gehörte auch dazu, die hat so ein Erlebnis gehabt, wo sie so die ganze Verdammnis erlebt hat, ihre persönliche Verdammnis. Und das hat sie echt in den Glauben getrieben. Daraus ist am Ende auch viel Gutes geworden. Bei mir war das nicht so. Mag sein, dass das vielleicht so am Anfang steht. Und ich habe lange gedacht, man muss begreifen, dass man total verdammt ist und dann wird man zu Gott kommen. Nach dem Motto, man hat ja keine andere Option. Aber wisst ihr, das ist ungefähr so, als finde ich Salzstangen total schrecklich. Und weil ich Salzstangen total schrecklich werde, esse ich lieber Kuchen. Ja, oder wir hatten als Kind, musste mal so einen Hustensaft trinken. Priatan hieß das. Ich weiß nicht, ob das Zeug jemand kennt. Das schmeckte fürchterlich. Soll geholfen haben. Weiß ich nicht. Kennst du das? Nee, gut. Ja, und dann hat man so ein scheußliches Mittel und okay, wenn ich will das nicht und dann nehme ich lieber was anderes. Es ist nicht die Angst vor der Hölle, die mich zu Gott treibt, sondern es ist die Liebe, die mich motiviert, auf diesen Gott zuzugehen. Das möchte ich dir heute Morgen sagen. Vielleicht bist du über das Nachdenken, über Hölle, über Verdammnis zu Gott, hast wieder angefangen nachzudenken. Aber das ist nicht deine Motivation. Deine Motivation muss sein, das Kreuz kennenzulernen. Das, was da passiert ist, das ist Befreiung. Das ist Hoffnung. Christus ist unsere Hoffnung. Er ist, der uns heil macht an Geist, Seele und Leib. Wir leben, weil Christus auferstanden ist. Wir leben, weil er diese ewige Beziehung mit uns haben möchte. Wir leben, weil er eine tiefe Sehnsucht hat. Das ist das, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Er hat diese Welt geliebt und deshalb hat er sein Kostbarstes gesandt. Ich möchte dich einladen, was immer in deinem Leben gerade herumgeistert, herumspukt, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, was dich treibt, was dich verunsichert, such diese Gegenwart Gottes, diese Liebe Gottes. Da ist jemand, der sagt, ja, ich bin heute bei dir. Wir können sattelfest sein und das ist der Wunsch für diese Predigt. Wir können sattelfest in unserem Glauben sein, sattelfest durch dieses Leben gehen, weil wir bei Gott sind und weil wir bei Gott sein werden. Denn dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Der Teufel ist besiegt. Er hat auch Offenbarung 20 gelesen. Und er weiß, was ihm blüht. Er weiß, was ihm blüht. Und deshalb treibt er die Menschen. Und deshalb sind solche Bilder aus dem Mittelalter, und vielleicht geistern die heute auch noch rum, die proklamieren einen Sieg des Teufels, den es nie geben wird. Den es nie geben wird. Er ist besiegt. Das sagt Gott uns in seinem Wort. Und ich schließe damit, dass ich dir zusage, du kannst dir und wir können uns der Liebe Gottes sicher sein. Wir können uns der Liebe Gottes sicher sein. Auch wenn wir noch so schwach sind, auch wenn wir noch so fallen, auch wenn das Erleben noch so erfolglos erscheint. Wir können uns der Liebe Gottes sicher sein. Und dann wird es Wendungen in unserem Leben geben, Wendungen in unserem Herzen geben. Dann wird es keine Verbitterung geben. Wir werden merken, da ist eine Hoffnung, die von Gott kommt. Wo stehe ich? Wo stehst du? Es geht nicht um die Angst vor der Hölle. Jesus hat nicht von der Hölle gesprochen, um den Menschen Angst zu machen, damit sie doch endlich zu ihm kommen. Er hat ihnen die Liebe Gottes gebracht. Aber er hat auch von der Hölle gesprochen. Mir geht es darum, mich zieht die Liebe Gottes zu ihm. Ich möchte diesen Gott mehr und mehr kennenlernen. Ich möchte Antworten von ihm haben, auf all dem, zu all dem, was mich umhertreibt. Ich möchte ihn noch besser kennenlernen. Und dann werde ich diese Sicherheit erkennen. Amen. Und Vater, ich danke dir, dass du diesen Worten hast Taten folgen lassen und deinen Sohn in die Welt hast kommen lassen. Und danke dir, Jesus, dass durch deinen Tod am Kreuz wir eine Sicherheit haben dürfen. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns hineinführst, in die Wahrheit des Wort Gottes zu lesen und dass es uns Kraft gibt, dass es uns Angst nimmt vor dem Unsicheren, vor dem Unbestimmbaren. Dass es uns die Angst nimmt, was am Ende machtlos ist und machtlos sein wird. Und ich danke dir, dass du uns deine Liebe jeden Tag neu zeigen wirst. Danke, dass du uns mit deiner Liebe jeden Tag neu beschenken wirst. Danke, dass du uns aufnimmst in die Herrlichkeit. Und dass du die Ewigkeit für uns vorbereitet hast und gut vorbereitet hast. Amen.